Hier ist Marvin von Vitamin X. Wie lange ich AG1 trinke? Bereits seit mehr als 2 Jahren. Mein absoluter Lieblingspartner, mein Begleiter im Alltag. Nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenstoffe und Bakterienkulturen. Ich habe das auch unterwegs gern dabei, in praktischen Travel Packs. Für mich ist das mittlerweile wie ein kleiner Bruder. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du auf drinkag1.com.
Die Kinderdocs. Der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Herzlich willkommen, liebe Eltern, zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema Alkohol bei Jugendlichen und man muss fast befürchten, vielleicht vereinzelt auch bei Kindern. Mir kommt es so vor, als ob vielleicht das reine totale Komasaufen, dass das weniger geworden ist, aber dass Alkohol für Jugendliche zum Feiern dazugehört und auch im Sinne von Vorsaufen und Shots trinken, wirklich auch in relativ hohen Mengen. Darüber will ich sprechen mit meinen beiden Kinderdocs, die ich ganz herzlich im Studio begrüße. Das ist Dr. Claudia Haupt. Sie ist Kinderärztin und Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Hallo, liebe Insa.
Hallo, Claudia. Und Dr. Charlotte Schulz. Sie ist auch Kinderärztin natürlich und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Ja, hallo Insa.
Hallo. Täuscht mein Eindruck oder geht's da wirklich sehr zur Sache bei den Jugendlichen?
Ja, dein Eindruck, der täuscht nicht. Allerdings ist das ja das, was du eben angesprochen hast, ist ja ein gesamtgesellschaftlich zu betrachtendes Problem. Wir haben ja beim Alkohol diese großen Nachteil, dass das eigentlich ein Suchtmittel ist, was in unserem Kulturgut verankert ist und was gar nicht so richtig wegzudenken ist und was es schon ganz, ganz lange gibt und was in unserem alltäglichen Leben für viele, viele Menschen eigentlich total dazugehört. Und wir haben so ganz paar Sachen dazu, dass wir das schon seit 6000 Jahren wissen. Die Sumerer sollen Bier gebraut haben. Wir haben altägyptische Verzeichnisse gefunden, also beziehungsweise nicht wir, sondern die Kunsthistoriker. Da wurden die Arbeiter bezahlt in Biermengen. Also da wurde Brot und Bier als Bezahlung angegeben. Das heißt, das hat immer schon eine Rolle gespielt. Und im Mittelalter hat man dann den Destillationsprozess entdeckt. Und damit kann man den Alkoholgehalt erhöhen in den Getränken. Und das hat im industriellen Zeitalter dazu geführt, dass immer mehr und immer mehr destillierte alkoholische Getränke in den Gebrauch gekommen sind. Und es hat sich halt aufgrund der Wirkungen, auf die wir noch zu sprechen kommen, natürlich auch sehr, sehr rasch verbreitet. Heutzutage ist das, wie gesagt, so ein anerkannter, fester Bestandteil der Alltagskultur und ist irre verfügbar. Und das ist eben ein sehr großes Problem, auch für unsere Kinder und Jugendlichen, die damit aufwachsen, dass viele Menschen in ihrem Umfeld selbstverständlich Alkohol trinken.
Und wie wir auch in unseren anderen Folgen zu Rauchen oder auch Cannabis schon gesagt haben, sehen wir so ein bisschen, was so schwierig ist, ist, dass die Jugendlichen, weil es so normal ist, so früh damit in Kontakt kommen. Und wie mit all diesen Suchtmitteln hat das Alter, zu dem wir anfangen, solche Dinge zu konsumieren, sehr viel damit zu tun, was für eine Rolle oder wie groß das Problem später im Leben werden kann. Das ist das eine. Und das andere ist das, was du schon vorhin angesprochen hast, dass die Jugendlichen unerfahren im Umgang, manchmal aber auch ganz gezielt und bewusst eben dieses Rauschtrinken machen, Komasaufen genannt, um kurz eine Vorstellung davon zu bringen, das ist definiert, wenn Mädchen mehr als 4 Gläser eines alkoholischen Getränks trinken und Jungs mehr als 5 Gläser eines alkoholischen Getränks.
Und zwar bei einer einzelnen Gelegenheit.
Genau. So ganz kurz das, was uns eben so beschäftigt, der frühe Start, das häufige, normale Konsumieren und vor allem dieses Rauschtrinken.
Da muss ich einmal kurz einhaken, der frühe Beginn ist besonders problematisch. Wir haben ja auch schon mal in einer anderen Folge eben über das Rauchen gesprochen. Da war von so einem Einstiegsalter von 13 Jahren die Rede. Weiß man, wie das bei Alkohol liegt?
Na, man weiß ungefähr, dass also im Schnitt im Alter von 15 Jahren bestimmt 60% der Jugendlichen ihre Erfahrung mit Alkohol haben.
Beziehungsweise ja. Die Zahlen sagen, dass unter den 12- bis 17-Jährigen 60% Erfahrungen haben. Und da sind natürlich dann auch eben die deutlich Jüngeren dabei. Und was du schon gesagt hast, ja, das gibt es auch vereinzelt bei Kindern. Meistens dann bei Kindern in prekären Situationen, die in Haushalten aufwachsen, wo extrem viel getrunken wird.
Ja, wo die Flasche noch auf dem Tisch steht, ja, ne? Am nächsten Morgen. Mhm. Genau, warum ist das so gefährlich? Was macht der Alkohol mit uns? Was macht er mit unserem Körper?
Genau, der Alkohol, von dem wir jetzt hier sprechen, das ist ja Ethanol, Ethylalkohol. Es gibt natürlich unendlich viele Alkohole. Und der gelangt in den Blutkreislauf, wenn wir den in unseren Dünndarm bekommen. Und über den Blutkreislauf in den ganzen Körper. Man sagt so, der höchste Blutspiegel wird nach einer halben bis einer Stunde erreicht. Und der Hauptabbau, das wissen fast alle Menschen, der läuft über die Leber ab. Und zwar individuell sehr unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die können viel vertragen und Menschen, die können nicht so viel vertragen. In asiatischen Ländern gibt es viel mehr Menschen, die haben das Enzym, diesen Stoff, den man braucht, um Alkohol zu spalten, gar nicht. Oder in sehr, sehr niedrigen Mengen. Die vertragen dann gar keinen Alkohol.
Und Jungs eigentlich in der Regel mehr als Mädchen.
Ja, haben auch mehr Masse, die da beteiligt ist. Und 0,1 bis 0,2 Promille pro Stunde werden ungefähr abgebaut vom Alkohol, der ins Blut gelangt ist. Ja, das ist sozusagen, die sind so die Facts. Und dann müsste man noch sagen, was passiert eigentlich bei geringen Mengen und was bei hohen Mengen, weil das ist nämlich witzigerweise komplett verschieden.
Mhm. Interessant.
Ja, das hat natürlich auch immer sehr viel damit zu tun, wie viel Gewöhnung irgendwie besteht. Also was bin ich an Mengen an Alkohol gewohnt? Denn ich kann sozusagen mich auch ein Stück weit trainieren in der Verträglichkeit. Und bis diese Reaktion oder diese Wirkung eintreten. In geringen Mengen kann es stimulierend sein. Und das, wo die Jugendlichen auch so sagen, gerade so die so ein bisschen vielleicht noch gehemmt sind, die sind dann viel kontaktfreudiger, viel kommunikativer, reden ja einfach drauf los, ganz viel blödes Zeug, lachen sich kaputt. Das ist so das, was sie witzig finden. Das ist sicher das, was auch erwünscht ist. Wenn es zu höheren Mengen kommt, und das ist ja ein bisschen fies, man trinkt es und man kommt erst so 30, 60 Minuten später, merkt man eigentlich den Gong irgendwie, dann ist es natürlich schon eher so, dass es betäubend wirkt, die Wahrnehmung eben deutlich eingeschränkt ist, das Reaktionsvermögen, die Koordination und das, ne, macht uns ganz große Sorgen natürlich auch nachher im Umgang im Straßenverkehr und nicht nur auf dem Fahrrad oder auf dem Motorroller, sondern natürlich auch zu Fuß. Reicht ja völlig aus, wenn die auf die Straße taumeln und das sind so die Sorgen.
Genau, wir kommen noch zu, das wird ja nachher nochmal thematisiert, was sind so die unerwünschten und die langfristigen Folgen. Aber wir wollten jetzt einmal nochmal sagen, das ist ja bei jedem Suchtmittel so. Und du hast es, Insa, ja auch schon gesagt eingangs, Alkohol macht eben süchtig. Und das spricht, wie die vielen anderen Suchtmittel auch, das Belohnungssystem in unserem Gehirn an. Und das ist das Fatale. Das ist im Prinzip eine Droge, die suchterzeugend ist, die gesellschaftlich extrem anerkannt ist. Und deren Gefahren und gesundheitlichen Risiken heruntergespielt werden. Und das ist eben ein Riesenproblem. Alkohol ist ganz klar ein Zellgift. Und Rauschtrinken zerstört Zellen. Langfristig zerstört erhöhter Konsum auch Zellen. Und zwar in ganz, ganz vielen Organen unseres Körpers. Und das führt richtig zu einer veränderten, also der regelmäßige Gebrauch verändert die Hirnchemie. Und das Fatale ist, dass diese veränderte Hirnchemie dann diesen Alkohol braucht, um sich selbst aufrechtzuerhalten. Und das unterhält dann die Sucht. Und dass die, wenn man Alkohol regelmäßig trinkt und dann plötzlich keinen mehr bekommt, dann hat man richtig heftige Entzugserscheinungen.
Ich wollte noch mal kurz sagen, die Effekte sind natürlich abhängig von der Menge, die man trinkt, von der Konzentration des Alkohols im Getränk, von der eigenen
Verfassung. Aber das Verfassung. Ist ja auch gerade das Problem, darauf wollte und ich gerade kommen, dass du hast gesagt, das gibt ja so eine verzögerte Wirkung. Mhm. Und wenn Jugendliche jetzt Bier trinken, dann hat das ja nicht so viel Alkohol und es dauert etwas länger, diese größere Menge von Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Da kann man das vielleicht noch so ein bisschen besser abpegeln und merken, wie die Wirkung einsetzt. Aber das ist ja gerade, finde ich, die Gefahr bei scharfen oder harten Alkoholiker, höherprozentigen Shots, die ja total beliebt sind, dass man die trinkt und vielleicht noch einen trinkt und noch einen trinkt, aber die Wirkung erst so viel später einsetzt, dass es dann praktisch nicht mehr dosierbar ist, richtig, weil es einfach
genau
wirkt, ohne dass man dann noch was
dagegen hat. Und die Gefahr ist eben wirklich tatsächlich diese veränderte Wahrnehmung auch dessen, wovon man denkt, was man noch machen kann, wozu man fähig ist. Und ich erzähle mal ganz gerne ein Beispiel aus dem Studium bei uns. Da gab es im Rechtsmedizinischen Institut vielen Semestern einmal so ein Event, wo das Rechtsmedizinische Institut die Studenten eingeladen hat, sich mal so richtig zu betrinken auf ihre Kosten, also auf die Kosten des Instituts. Und dann wurde hinterher gepustet und Blut abgenommen, um mal zu gucken, so wie hoch ist denn so der Alkoholspiegel. Und in unserem Semester gab es das leider nicht, aber im Semester darunter und an diesem Abend trafen wir uns alle hinterher noch auf einer Party. Und da waren einige Kommilitoninnen und Kommilitonen, die ich noch nie in meinem Leben so betrunken erlebt habe. Und sie hatten maximal Alkoholpegel von 1,4 Promille. Das muss man immer noch mal so auch sich vor Augen halten, wenn wir dann so Zeitungsberichte lesen, wer angehalten wurde mit 4 Promille Alkohol. Also sehr, sehr viel dieser ganzen Wirkungen und akuten Effekte davon abhängig, wie gewohnt bin ich das Trinken und genau, in welcher Verfassung befinde ich mich, bin ich ein großer Mensch, ein kleiner Mensch.
Und der eine wäre vielleicht bei 3 Promille schon komatös und der andere ist noch im Auto gefahren, ne?
Genau. Also. Und wir sorgen uns natürlich dann eben in solchen Zuständen um unsere Jugendlichen. Die sind einfach total gefährdet. Bei diesem Rauschtrinken kann es wirklich zu einer akut lebensbedrohlichen Alkoholvergiftung kommen. Und je jünger, desto gefährlicher ist es, weil die Leber eben noch nicht so viel verstoffwechseln kann, weil das Hirn einfach unreifer ist und größere Schäden nimmt. Sowohl bei diesen beim einmaligen Rauschtrinken als auch bei dem häufigen Alkoholkonsum. Und das Problem ist ja auch, dass die unerfahrenen Jugendlichen das noch nicht abschätzen können, wie viel sie vertragen und dass dann ja gerade, wenn die so anfangen, sich da auszuprobieren, wirklich zu diesen Exzessen kommt. Genau.
Ja, jetzt muss ich mal eine Gewissensfrage stellen. Was haltet ihr als Kinderärztin jetzt von der These oder von der Überlegung, dass man schon, dass Kinder oder Jugendliche schon in irgendeiner Weise an Alkohol herangeführt werden können? Also, dass man sozusagen im Elternhaus auch vielleicht dafür Sorge trägt, dass es nicht für solange die da sind verboten ist und sie dann irgendwann später in ihrem anderen Leben da Erfahrung machen, sondern dass man sie da schon mit 16, 17 in niedrigen Dosen da heranführt, damit sie auch unter der Begleitung der liebevollen Elterlichen das diese Erfahrung machen können. Was haltet ihr davon? Quatsch oder?
Nein, so würde ich das nicht sagen. Also erstmal, da fragst du 3 Leute und kriegst 3 Antworten. Und zweitens ist es so, dass du hast ein Alter genannt, wo man dann so ein klein bisschen wieder aufgeatmet hat. Also wenn du mich gefragt hättest, was haltet ihr davon, wenn das die unter 16-Jährigen zu Hause lernen sollen? Nichts. Punkt. Weil wir dafür sind, dass unter 16-Jährige zu Hause die Regel kennen sollten, dass da gar kein Alkohol konsumiert wird. Und wenn die dann mit 14 oder 15 mit ihren Freunden auf einer Party ausprobieren, wie es geht und kommen angedütschert nach Hause, dann kann man das thematisieren, ohne es zu dramatisieren und sagen, das ist aber nicht nach unseren Regeln, das heißen wir nicht gut und denen erklären, warum. So. 16, 17-Jährige, ich denke, das ist vorstellbar, dass man sagen kann, okay, das soll lieber zu Hause getrunken werden im sicheren Hafen als sonst wo. Aber eine Gewöhnung an Alkohol, also das Wort schon, das dreht mir den Magen um, weil wir ja eigentlich genau das gar nicht wollen. Also ich glaube, du kannst nicht bei jedem Jugendlichen erreichen, dass der von sich aus gar keinen Alkohol probiert und gar keinen Alkohol trinkt. Solche gibt's. Meine ältere Tochter ist so. Aber das ist überhaupt nicht die Regel und es kannst du nicht wirklich erzwingen und erreichen, dass einer aus Überzeugung sagt, für mich ist das nichts. Auch wenn es wünschenswert wäre. Aber dass den Jugendlichen so zu kommunizieren, wir machen jetzt hier zu Hause eine Gewöhnung, damit du dann weißt, wie du damit umzugehen hast, das würde ich so nicht gutheißen. Mhm.
So ist es auch nicht ganz gemeint gewesen, sondern dass man das zu Hause toleriert oder zu Hause, die dann irgendwann auch ein halbes Glas Roswein kriegen, dass man einfach sie diese Erfahrung nicht auf sich selbst gestellt machen, so dass man da gar nicht mehr helfen kann, wenn es irgendwie Hilfe notwendig ist. Was meinst du denn, Charlotte?
Ja, ich sehe es auch ein bisschen zweischneidig wie Claudia. Ich finde halt im Hinblick auf die Gefahren des Alkohols, auf das auch potenziell Gewöhnungstrinken und so ein bisschen auch dieses sehr, die Sorge einfach auch um die Abhängigkeit, ist es ja so wichtig, die ganz klaren Regeln irgendwie zu formulieren. Natürlich hat das auch einen gewissen Aspekt, wenn du sagst, bevor du deine Erfahrung ganz alleine irgendwo auf einer Party machst und dann da hängst und dir niemand helfen kann, wir werden dieses Thema nicht von dir fernhalten können, denn es wird wahrscheinlich einfach aus deiner Freundesgruppe, aus deiner Peergroup irgendwie an dich herangetragen werden. Hier, probier es einmal aus, du weißt, wie es sich anfühlt. Das machen einige Eltern so, ich kann das auch verstehen, dass sie das so machen. Mhm. Aber trotzdem ist es halt super wichtig, einfach den Jugendlichen zu vermitteln, dass es ein Suchtmittel ist, dass es eine klare Altersgrenze gibt, weil es was mit der Hirnentwicklung, mit der Gesamtkonstitution, mit den möglichen Schäden was zu tun hat. Und auch wirklich eine Sensibilisierung dafür zu schaffen, dass es nicht etwas ist, was so selbstverständlich ist, sondern dass es wirklich immer noch ein Suchtmittel bleibt.
Und da kann ich vielleicht noch was beitragen, weil es mir jetzt gerade so eingefallen, als wir drüber gesprochen haben. Wenn du jetzt weißt, mein Jugendlicher, der hat schon in seiner Peer Alkoholkontakt, dann finde ich, ist es ja auch möglich, dass man sagt, bei uns, wenn wir Freitag oder Samstagabend zusammen ein schönes Essen haben und vielleicht die Eltern ein Glas Wein trinken, dann kann die Jugendliche mit 16, 17, 18 vielleicht auch ein Glas Wein bekommen. Ich will das jetzt hier nicht propagieren, aber ich kann das so, ne, ich kann das sehr gut mitgehen. Und wenn dabei gelebt wird in der eigenen Familie, das ist nicht jeden Tag. Bei uns wird ein Glas getrunken und nicht vier. Da wird nicht die Flasche leer gemacht. Und es gibt auch durchaus dann mal ein Abendessen gemeinschaftlich, wo gar kein Alkohol auf den Tisch kommt. Wenn sowas da ist, das kann ja sogar helfen, Perspektiven so richtig
umzugehen,
dass man sagt, also wir sind ein gutes Vorbild, bei uns gehört das nicht zu jeder Mahlzeit dazu, bei uns wird nur in bestimmten Rahmen getrunken, bei uns wird immer nur kleine Mengen konsumiert und dann ist das irgendwie akzeptabel. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das
spricht macht. Ja an diesen Vorbildcharakter, das ist natürlich immer wichtig und auch sicherlich wünschenswert für viele Erwachsene, dass sie nicht jeden Tag Alkohol trinken, sondern dass sie das, so wie du sagst, auf wenige Gelegenheiten, die dann besonders sind, reduzieren. Aber nicht alle tun das. Es gibt ja auch Erwachsene, die jetzt nicht unbedingt ein wirkliches Alkoholproblem haben, aber die mehrfach in der Woche meinetwegen Wein trinken und dann auch nicht nur ein Glas, sondern zwei, drei oder so. Ist das was, was man vor seinen Kindern verbergen sollte dann?
Kannst du ja nicht.
Nee, kann man ja nicht. Also entweder man tut das oder man tut das nicht.
Man kann sich ja Mühe geben, das zu tun.
Ach, also die Jugendlichen sind doch nicht so.
Ja, aber ist das realistisch, dass dann Eltern sozusagen für die Zeit der Pubertät ihrer Kinder oder so des Erwachsenwerdens ihrer Kinder da sich total umstellen?
Ist das realistisch? Ich glaube, jeder irgendwie ist mal gut beraten, sich hin und wieder mal irgendwie zu fragen, ob das, was man da tut, tatsächlich einfach so genussvolles irgendwie Alkoholtrinken ist oder ob es schon ein bisschen an den riskanten oder problematischen Alkoholkonsum grenzt. Nur um dir mal einen kleinen Überblick zu geben, sprechen wir denn von einem problematischen Alkoholkonsum? Und da sprechen wir von, wenn Frauen täglich mehr als 12 Gramm Alkohol trinken, das entspricht einem Glas Sekt. Ein Glas Sekt pro Tag, jeden Tag, dann hast du einen problematischen Alkoholkonsum. Und für Männer gilt die doppelte Menge, das entspricht einem halben Liter Bier, also eine 0,5 Flasche Bier. Und das jeden Tag und du hast wirklich einen problematischen Konsum. Und ich glaube, so in unserem Alter, wir kennen wirklich viele Leute, die das wirklich sehr genussvoll irgendwie konsumieren, kontrolliert und dennoch eigentlich irgendwie eine Wahnsinnsgewöhnung haben. Und ich glaube, ich finde es total unehrlich zu sagen, jetzt sind meine Kinder 14, ich beschränke das für die nächsten 4 Jahre, damit ich ihnen ein gutes Vorbild lebe und danach wieder hoch die Tassen, ist doch Quatsch.
Das also glaube ich auch nicht, dass das realistisch ist.
Und außerdem sind die auch mit 10 so, dass die ihre Antennen irgendwie auf Empfang gestellt haben und genau sehen, was zu Hause läuft und wie es läuft irgendwie. Also
ist es denn für die Jugendlichen besonders schädlich?
Ja, das kann man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt an dieser Stelle dann vorziehen. Genau, das ist das Thema, das wir jetzt ja witzigerweise bei den ganzen Suchtmitteln immer wieder anführen müssen.
Zuletzt bei der Cannabis-Folge, die wir gemacht haben.
Ja, und beim Tabakrauch. Es ist halt so, dass die Organe, die entwickeln sich. Insbesondere das Gehirn ist noch unreif. Und Alkohol ist eben auch ein Zellgift und das erreicht dieses sich reifende Gehirn und hat dort und natürlich auch die noch anderen Organe. Ne? Alkohol ist ja jetzt nicht nur Leber und Gehirn, sondern Alkohol wirkt sich aus auch auf die Bauchspeicheldrüse. Das haben auch viele schon mal gehört. Und was viele noch nicht gehört haben, ist, dass es sich auf Herz und Gefäße auswirken kann leider. Und es wirkt sich vor allen Dingen auch aus auf Muskulatur, was auch nicht vielen bekannt ist. Das heißt, es gibt ganz viele Organe, die sind in Wachstum und Entwicklung und auf die trifft dieses Zellgift. Und ich denke, es ist relativ leicht nachzuvollziehen, dass das dann größere Schäden anrichten kann, eine höhere Suchtgefahr birgt und vor allen Dingen natürlich auch letzten Endes der Umgang mit der Droge oder mit dem Alkohol vielleicht noch weniger, sagen wir mal, vernunftgesteuert stattfindet.
Ja, also das muss man klar sagen. Die 14-Jährigen, die regelmäßig schon anfangen, sich am Wochenende irgendwie zu betrinken, haben ein viel höheres Risiko, da gibt es gute Studien dazu, auch im jungen und späteren Erwachsenenalter einen problematischen Alkoholkonsum zu haben.
Genau, da macht jedes Jahr was aus, ne? Da gibt es auch Zahlen zu.
Aber ich denke, wir müssen auch nochmal, weil wir jetzt so die Eltern hier vorhin im Blick hatten und den Alkoholkonsum der Eltern, einmal ein Wort darüber verlieren, was wir auch in unserer Kinderarztpraxis ja nicht selten erleben. Das sind die Kinder mit alkoholkranken Eltern. Mhm. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Also die Dunkelziffer ist riesig, aber man schätzt ungefähr, dass 1 Million Kinder in Deutschland mit mindestens einem oder beiden Elternteilen aufwächst, die ein großes Alkoholproblem haben. Und das sind dann Kinder, die eben ja sich in einer völlig unsicheren Situation zu Hause befinden. Es ist ja nie vorherzusagen, ist heute ein guter Tag oder ist ein schlechter Tag. Ich komme aus der Schule, ist Mama oder Papa total betrunken, schnarchend auf dem Sofa oder sind sie ansprechbar für mich? Es ist auch emotional natürlich total unsicher, weil unter Alkoholeinfluss die Eltern ja überhaupt nicht angemessen reagieren können. Und nicht selten übernehmen Kinder dann die Verantwortungsrolle dort in der Familie, die gehen tatsächlich einkaufen, die sorgen dafür, dass die Wäsche gewaschen wird.
Oder jüngere Geschwister
versorgt sind. Wir nennen das Parentifizierung, wenn Kinder die Elternrolle übernehmen und das ist eine unfassbar große Belastung für diese Kinder, die einfach nicht mehr Kind sein dürfen. Und mal abgesehen davon, dass es natürlich auch zu häufigen Konflikten und Streit und körperlicher Gewalt kommen kann, das ist wirklich eine furchtbare Situation.
Ja, ganz fürchterlich.
Und das Gemeine ist ja noch obendrauf, dass diese Kinder wiederum ein ungleich hohes Risiko haben, später selber einen problematischen Alkoholkonsum zu haben.
Ja, genau. Jetzt haben wir schon ganz viel sozusagen erzählt darüber, was es für Negativeffekte gibt. Wir haben,
jetzt kommen wir zu den Positiveffekten, oder wie?
Nein, das gehört überhaupt nicht zu den Positiven. Aber weil wir waren ja bei, warum sind die Jugendlichen besonders gefährdet? Mhm. Und wir wollten zumindest mal auch sagen, dass es natürlich eine deutlich erhöhte Unfallgefahr gibt. Mhm. In dieser Kombi aus jugendlich, risikobereit und so weiter und Enthemmung durch Alkohol, gerade im Straßenverkehr. Und als wir darüber so nachgedacht haben, ist mir eingefallen, zum Beispiel ein sehr tragischer Fall, das ist einer von vielen, an den sich einige vielleicht erinnern, die im Hamburger Westen wohnen. Da ist nämlich ein Jugendlicher bei einer Feier in einem Sportverein, hat er zu viel getrunken. Es war sehr kalt, es war im Winter, ich glaube es war im Januar.
Es war glaube ich die Silvesternacht, ich glaube, genau, ich weiß, was du meinst.
Und dann ist dieser Junge, ist dann sozusagen rausgetorkelt. Die anderen angetrunkenen Jugendlichen haben im Trubel nicht bemerkt, dass der weg war. Und der lange Rede, kurzer Sinn, dieser schwer betrunkene Junge ist gar nicht bis zum Ende der Auffahrt gelangt und ist dort in der Hecke erfroren. Weil er eben praktisch bewusstlos war, weil er so betrunken war. Und ich denke, wenn man sich vorstellt, wie schrecklich das ist. Also man muss sozusagen nicht nur im Straßenverkehr, es hat sich jemand ins Auto gesetzt, der betrunken war und der nimmt dann andere mit ins Elend, sondern dieser Junge hätte ja, wenn sozusagen weniger Alkohol getrunken worden wäre oder wenn die so ein bisschen mehr ein Auge aufeinander gehabt hätten, wäre er nicht gestorben, ne?
Und ehrlich gesagt, ich hatte auch an den Fall gedacht, das war wirklich sehr, sehr bewegend, finde ich. Bin mir nicht sicher, ob ich das richtig erinnere, aber ich glaube, dass der gar nicht so viel Alkohol gewöhnlich konsumierte, sodass vielleicht auch das, was er getrunken hat, extra stark gewirkt hat. Also das macht es irgendwie noch
tragischer. Aber wir müssen mal sagen, das ist wirklich ein ganz, ganz furchtbares Schicksal. So weit kommt es ja Gott sei Dank nicht.
Nein,
so
aber
häufig,
das sind die Gefahren,
aber
die
das
drohen.
Das sind die Gefahren und dieses völlig sozusagen orientierungslos, hilflos, sich selbst überlassen zu sein, das hat, glaube ich, jeder, der Kinder im jungen oder älteren Erwachsenenalter hat, also unsere Kinder sind 18 und 21, ich habe das mehrfach im Freundeskreis der Kinder mitgekriegt und bin mehrfach losgefahren,
genau,
um irgendjemand in so einer hilflosen Situation irgendwie aufzusammeln, wenn die eigenen Eltern da nicht erreichbar waren. Und ich glaube, das ist auch ein großer Appell an die Jugendlichen, Bitte, bitte achtet aufeinander. Lasst niemanden alleine in betrunkenem Zustand nach Hause gehen. Versucht einfach wirklich gut aufeinander aufzupassen.
Ja.
Und meldet euch. Und das auch ein Appell an die Eltern. In diesen Situationen bitte keinen Streit vom Zaun brechen, sondern einfach reagieren und helfen. Am nächsten Tag ist immer noch Gespräch. Ist Zeit
genau.
genug, um irgendwie in Ruhe nochmal drüber zu sprechen.
Und, ja. und was auch noch ein Aspekt ist, den wir noch nicht beleuchtet hatten, ist, dass unter dieser enthemmten, ja, sagen wir mal, Verfassung, in dem die Jugendlichen dann erstmal sind, im Übergang sozusagen zu, es wird dann doch so viel, dass man betäubende Wirkungen hat, gibt es bei manchen Menschen oder bei vielen auch noch so eine Übergangsphase, da wird man dann aggressiv. Und es ist tatsächlich so, dass unter Alkoholeinfluss es häufiger zu Gewalttaten, Körperverletzung, ungewollten, ungeschützten Sex kommt. Und das ist auch wichtig, das zu benennen. Also jeder von uns hat ganz, ganz häufig Mädchen betreut, die, die in so einer Situation dann ungewollt Sex hatten, am nächsten Tag todunglücklich darüber waren, dann retrospektiv natürlich auch noch festgestellt haben, dass sie nicht geschützt waren, manchmal sogar ungewollt schwanger werden. Also es sind so Sachen, die muss man einfach mit im Blick behalten. Es geht nicht nur um Fröhlichkeit und Ausgelassenheit, sondern wenn es zu viel wird, ist es einfach gefährlich.
Sagt mal, was würdet ihr denn für angemessen halten? Also was für einen Rat könnt ihr denn mitgeben? Also ich weiß nicht, ob es realistisch ist, zu sagen, liebe Jugendliche, lasst einfach, bis ihr 18 oder 20 sind, jeden Finger von jedem Alkohol.
Obwohl das wünschenswert wäre.
Obwohl das
ja,
wünschenswert
aber das ist tatsächlich nicht realistisch,
in unserer
weil
Gesellschaft
es eben tatsächlich so verbreitet ist.
In einzelnen Fällen mag das so sein, aber für das Gros wahrscheinlich nicht. Also was würdet ihr raten, was ist gerade noch okay oder wie? Was wäre da so die Richtlinie aus eurer Sicht?
Ein riesen Vorteil wäre es bereits, wenn man es schaffen würde, dass alle erst mit 16 an Alkohol herankommen. Also das macht schon einen Riesenunterschied.
Ja, und irgendwie den Jugendlichen kann man vielleicht sagen, also so als grobe Faustregel, trinkt so viel, dass man es euch nicht anmerkt. Also dann habt ihr auch sicher noch die Kontrolle über euer Handeln und kommt noch irgendwie heil nach Hause. So als grobe Faustregel, das ist natürlich schwierig zu sagen, irgendwie merkt man mir das jetzt an oder merkt man nicht an.
Eben, aber ich glaube, gehen ja davon aus, dass man es ihnen nicht anmerkt.
Ja, aber so als grobe Faustregel.
Man könnte aber auch sagen, wer an einem Abend nicht mehr oder als ein oder zwei Getränke, könnte man ja auch sagen. Mhm. Weil dann auch in der Regel die kritische Menge nicht überschritten wird.
Genau, jedenfalls muss man ganz, ganz intensiv mit den Jugendlichen im Gespräch sein, das unbedingt thematisieren, vor allem in dieser ganz sensiblen Phase, 8., 9., 10. Klasse, die sind so zwischen 14, 15, mit 16 haben die meisten schon ihre Erfahrungen gemacht, aber dass man es dann früh bespricht und sagt, okay, pass auf, wenn das Thema wird, lass uns drüber reden, wie wir damit zusammen umgehen wollen. Es bitte nicht totschweigen, nicht nur mit Verboten belegen und mit großen Schimpftiraden. Das ist uns auch nochmal so ganz wichtig.
Und darauf hinweisen, dass es wie unglaublich gefährlich es sein könnte, zusätzlich zum Alkohol andere Drogen gleichzeitig zu konsumieren. Das ist auch vielen Jugendlichen nicht bewusst, dass wenn sie dann gleichzeitig noch kiffen oder gleichzeitig noch irgendeine Partydroge nehmen, dass sie damit das Risiko potenzieren, dass irgendwas passieren könnte.
Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, aber ich glaube, wir machen eine eigene Folge dazu, auch über Alkohol in der Schwangerschaft zu sprechen, weil das ein Thema ist, was uns in der Kinderarztpraxis auch sehr umtreibt. Machen wir, glaube ich, so.
Ja, sprechen wir jetzt erstmal ab, vielleicht, dass wir das bei einer anderen Folge mal machen und dass wir jetzt ja vor allem die Eltern und auch die Kinder, die es schon gibt, in den Blick nehmen.
Genau, und da vielleicht einfach nochmal so
unsere Kernbotschaften. Ich möchte noch eine Faustregel, genau.
Ja, genau.
Ja, oder das, wir können auch die Kernbotschaften für Eltern und Kinder machen, wenn du möchtest. Und ich gucke,
ja, genau,
ob unsere
also
Message dabei ist.
Einfach nur noch mal so aus unserer Folge jetzt mitnehmen. Alkohol ist ein Suchtmittel und ist ein Zellgift und richtet Schäden an.
Mhm. Und man sollte, wenn man Eltern Vorbild sein will, nicht täglich trinken, auch mal Nein sagen, nie trinken, wenn man schlecht drauf ist. Also dass Kinder nicht den Eindruck bekommen, wenn die sich schlecht fühlen, dann trinken sie Alkohol.
Bitte im Kopf behalten, je jünger das Einstiegsalter, desto häufiger der problematische Konsum.
Mhm.
Und man darf dann ruhig mal die blöde Elternkarte ziehen und da auch ein bisschen irgendwie quasi strenge Regeln aufstellen und nicht der vermeintliche Best Buddy sein und ne, mit 14 irgendwie das Bier einschenken und sagen, hey Kumpel, ey, wir stoßen jetzt mal an.
Das ist auch nicht die Rolle, die die Eltern in diesem Thema haben.
Mhm.
Genau, Regeln aufstellen wäre schön, sie selber einhalten wäre auch gut und reden.
Mhm.
anpeilen, dass die unter 16-Jährigen möglichst kein Alkohol trinken und wenn, dann eben Familienregeln aufstellen und dafür sorgen, dass es vielleicht wenigstens gelingt, dass keine kritischen Mengen getrunken werden. Und im Straßenverkehr 0 Promille.
Das gilt für
drei alle. Ausrufungszeichen.
Genau.
Und das, da müssen Eltern natürlich bitte auch Acht geben, ne, dass sie das nicht tun.
Genau. Infos können Eltern noch bekommen über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Gibt es sehr, sehr viel Infomaterial, wenn Eltern doch Sorge haben, dass ihre Kinder einen problematischen Konsum haben. Mhm. Jugendliche können sich über die Plattform von Drug.com gut informieren. Und natürlich gibt es die kommunalen Suchtberatungsstellen.
Ja, das waren viele Hinweise und auch sehr konkrete Ratschläge, die wir da mitnehmen können. Vielen, vielen Dank, liebe Kinderdocs, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.